RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die Internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer des Dimensions. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Samstag, den 13. August 2016. Die Stimme Nations in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Presseshow, Vergangenheit und Gegenwart, im Blickpunkt wunderbares Indonesien, dies und das und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Nunu Nursiah, Wasil und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Präsident weist dazu an, die Waldbrände müssen sofort bewältigt werden. Indonesien unterstützt militärische Operation in der Sulawesi, Philippinen. Vizepräsident ist davon überzeugt, das Ziel der Steueramnestie kann erreicht werden. Indonesien wird Gastgeber für die Tourismusbörse Pata Travel Mart 2016. Das Treffen von 6 Pfefferproduzentenländern. Indonesische Nahrungsprodukte führen die Werbung in Hongkong durch. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Der indonesische Präsident Joko Widodo fordert seine Untergebenen auf, die Wald- und Landbrände früher wie möglich zu behandeln. Die Waldbrände werden damit irgendwohin nicht sich verbreiten. Dies teilte Präsident Joko Widodo am Freitag im Staatspalast in Jakarta bei der Koordinationssitzung mit. Präsident sagte, die Zahl der Heißpunkte in diesem Jahr sei 74% weniger als die in dem gleichen Zeitraum im Jahre 2015. Man müsse die Heißpunkte in Riau, Südsumatra und Nordsumatra demnächst bewältigen, sagte Präsident weiter. Präsident vermutete, die Wald- und Landbrände werden im August und September den Gipfel erreichen. Präsident wies die Behörden an, die für die Waldbrände sorgen, sofort dieses Problem zu lösen. Der Befehl des Präsidentenanleiter der Indonesischen Polizei Polri, dem Oberbefehlshaber der Indonesischen Streitkräfte TNI und den territorialen TNI und Polri-Führungen sei noch gültig. Die Bildung und die Aufklärung für die Landbesitzer und Gesellschaft seien auch wichtig. In einigen letzten Wochen beginnen bereits die Operation über Land und über Luft zur Verhinderung der Wald- und Landbrände, fügte Präsident hinzu. Die indonesische Regierung unterstütze die große Operation des philippinischen Militärs in Sulu den Philippinen, wo die Basis der bewaffneten Gruppe unter der Leitung von Abu Sayyaf liege. Dies teilte der indonesische Vizepräsident Yusuf Kalla am Freitag in Jakarta der Pressemit. Yusuf Kalla brachte seine Hoffnung zum Ausdruck, dass die Philippinen die Operation zur Befreiung der 11 indonesischen Geiseln ernst durchführen. Vizepräsident sagte, die indonesische Regierung möchte nicht durch die Verhandlungen die Geiseln befreien und kein Lösegeld bezahlen. Die philippinischen Luftstreitkräfte und die philippinische Armee verwickeln sich in die militärische Operation in Sulu. Kürzlich, am 3. August, wurde der Kapitän von einem malaysischen Fischfangschiff, Herman Bin Manggak aus Indonesien, entführt. als er die Garnelen im Gewässer Kinabatangan in Sabah in der Nähe der philippinischen Seegrenze fing. Es war die fünfte Entführung gegen die indonesischen Staatsangehörigen in den letzten 6 Monaten. Die indonesische Regierung setzt ein Ziel, das Staatseinkommen in Höhe von 165 Trillionen Rupiah von der Steueramnestie zu erhalten. Vizepräsident Yusuf Kalla brachte am Freitag in Jakarta zum Ausdruck, er sei davon überzeugt, dass dieses Ziel bereits im September 2016 erreicht werden könne. Yusuf Kalla ist der Meinung, es sei üblich, wenn das Einkommen von der Steueramnestie noch klein sei, da die Unternehmer vor dem Schluss der ersten Periode der Steueramnestie am 30. September 2016 ihre Steuerschulden erst bezahlen werden. Vizepräsident zufolge erhalte die Regierung erst 250 Millionen Rupiah pro Steuerpflichtiger aus der kleinen Skala. Die Steuerpflichtigen aus der großen Skala müssen die Buchführung und die Beweise erst vorbereiten, so vermutet Yusuf Kalla. Indonesien ist Gastgeber für die Ausstellung und die Tourismusbörse PATA, Pacific Asia Travel Association, Mart 2016, die vom 7. bis 10. September 2016 in Serpong in der Provinz Banten stattfinden wird. Der Stellvertreter des Indonesian Tourismus Ministeriums, Igede Pitana, teilte der Presse mit, die Ankunft der ausländischen Delegationen während der Tourismusbörse PATA Travel Mart 2016 werde direkte Auswirkungen im Tourismus- und Wirtschaftsbereich für Indonesien bringen. Außerdem habe PATA Travel Mart 2016 auch große indirekte Auswirkungen, und zwar die Newswerte und das Vertrauen der internationalen Gemeinschaft auf indonesischen Tourismus. PATA Travel Mart ist die größte Tourismusveranstaltung in Asien-Pazifik. 1.000 Delegierte aus 60 Ländern und Dutzende Hundert von Journalisten aus im und Ausland werden daran teilnehmen. Die Delegierte werden ein Geschäft-zu-Geschäft- oder B2B-Ausstellung durchführen und durch ein Programm Femtrip einige Reiseziele in der Provinz Banten und in Jakarta besuchen. Außerdem wird ein Seminar über die Reiseblogger und die Investitionen im Hotelwesen veranstaltet werden. 6 Pfefferproduzentenländer führen vom 8. bis 11. August 2016 in Jakarta das 44. Treffen der Internationalen Pfeffergemeinschaft IPC durch. Dieses Treffen diente dazu, die Zusammenarbeit zwischen den Pfefferproduzenten und den Konsumenten zu verstärken und vor den zukünftigen Herausforderungen der Pfefferindustrie zu stehen. Der indonesische Handelsminister Enggar Tiarso Lukito brachte kürzlich in Jakarta bei der Eröffnung des IPC-Treffens zum Ausdruck, dass alle Seiten auf 5 Fragen achten sollten. Die Pfefferproduzentenländer müssen ihren Beitrag zu der Entwicklung, zur Versorgung der Arbeitsplätze, zu der Wohlfahrt der Gemeinschaft fördern. Dazu müssen die Pfefferproduzenten die Produktivität, die Diversifikation und den Mehrwert steigern sowie den Markt erweitern. Minister Enggar Tiarso fügte hinzu, dass sich IPC auf die Qualität und den Nahrungsstandard auch fokussiere. Es seien der Grund für die globale Nahrungsindustrie einschließlich Pfeffer. Die IPC-Mitgliedsländer, die aus Brasilien, Indien, Indonesien, Malaysia, Sri Lanka und Vietnam bestehen, planen, ihre Mitgliedschaft zu erweitern. Bei dem diesjährigen Treffen übergab Minister Enggar den Produzenten und den Exporteuren aus jedem IPC-Mitgliedsland die Auszeichnung International Pepper Community Award. Das indonesische Industrieministerium, die indonesische Botschaft in Beijing und das indonesische Generalkonsulat in Hongkong unterstützten die Werbungsaktivitäten von indonesischer Nahrungs- und Getränkeindustrie bei der Nahrungsausstellung Hongkong Trade Development Council Food Expo 2016. Die Ausstellung fand vom 11. bis 13. August 2016 in Hongkong statt. Die Werbung diente dazu, den ausländischen Käufern die Vorzüglichkeit der indonesischen Nahrungs- und Getränkeprodukte zu zeigen. Dies teilte der Stellvertreter des indonesischen Industrieministeriums, Abdul Rahim, am Freitag in Jakarta der Presse mit. Rahim brachte seine Hoffnung zum Ausdruck, dass der Export der indonesischen Nahrungs- und Getränkeprodukte nicht nur nach Hongkong, aber auch in die ganze Welt durch diese Werbung gesteigert werden könne. 22 indonesische Nahrungs- und Getränkeunternehmen stellten ihre Produkte wie Kaffee, Tee, Erfrischungsgetränk, Kräutergetränke, Schokoladen, raffinierte Kokosnuss, Instantgewürze, Snack, Instantnudeln, verarbeitete Algen und Fischprodukte in einem Pavillon mit der Breite von 144 Quadratmeter aus. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, Sie hören nun Wetterbericht. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 34 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 94%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta. Liebe Hörerinnen und Hörer, einige wichtigen Ereignisse, die in dieser Woche passierten und von den nationalen Zeitungen berichtet wurden, werden in einer Presseschau zusammengefasst wie folgt. Wir beginnen mit der Zeitung Kompas. Am Donnerstag, den 11. August 2016, schrieb Kompas positive Schritte der indonesischen Polizei. Der Leiter der indonesischen Polizei Polri, General Tito Karnavian, trifft eine positive Maßnahme, um die Schrift von Haris Azhar über die Drogenmafia zu untersuchen. General Tito Karnavian gründete ein unabhängiges Team unter der Leitung vom Generalkommissar Dwi Prayetno. Die zivilen Persönlichkeiten verwickeln sich in dieses unabhängige Team. Kompas hielt diese Maßnahme für positiv. Man sollte Haris Azhar als Angeklagte für den Verleumdungsfall gegen die indonesischen Streitkräfte TNI, die indonesische Polizei Polri und die nationale Anti-Narkotika-Agentur BNN nicht eilig festsetzen. Haris Azhars Schrift in den sozialen Medien hat die Kontroverse hervorgerufen. Im Jahre 2014 traf sie Haris Azhar mit dem Gefangenen des Drogenhandelsfalls Freddy Budiman. Bei einem Interview legte Freddy Budiman ein Geständnis ab, dass es die Apparaten von den indonesischen Streitkräften TNI, der indonesischen Polizei Polri, der nationalen Anti-Narkotika-Agentur BNN gebe, die in das Drogenhandelsnetz sich verwickeln. Kompas schrieb, einige Kreise in der Gesellschaft, einschließlich des Leiters von BNN, General Kommissar Budi Waseso, gab sogar zu, es gibt einige BNN, TNI und Polri-Apparaten, die Geld von dem Drogenhandel bekommen. Kompas würdigt deshalb die Maßnahme von Oberbefehlshaber der Indonesian Streitkräfte TNI, General Gatot Nurmantio, dem Leiter von BNN und dem Generaldirektor für Justizvollzugsanstalt, die Wahrheit von Haris Azhar Schrift untersuchen werden. Wir kommen jetzt zu der Zeitung Media Indonesia. Am Donnerstag, den 11. August, schrieb Media Indonesia den Straferlass für die Korruptionstäter ablehnen. Korruption ist das außerordentliche, hochrangige Verbrechen. Man sollte deshalb den Korruptionstätern schwerere Strafe geben. Damit die Strafe abschreckenden Effekt für die Korruptionstäter und die anderen bringen wird. Der Straferlass wird nur den abschreckenden Effekt verlieren und die Korruptionsbekämpfung aufhalten. Das indonesische Ministerium für Recht und Menschenrechte plant, die Regierungsvorschrift Nummer 99 von 2012 über die Bedingungen und das Verfahren für den Straferlass zu überarbeiten. Media Indonesia macht sich darum den Sorgen, dass die Revision dieser Regierungsvorschrift die Vorteile für die Korruptionstäter bringen wird. Bisher werden die Korruptionstäter den Strafenerlass bekommen, wenn sie die Geldstrafe bezahlt haben und wenn der Staat die Vermögen der Korruptionstäter in Beschlag genommen hat und wenn sie bereits eingesperrt werden und während der Gefängnisstrafe gutes Verhalten zeigen. Dies entspricht dem Gesetz. Media Indonesia schrieb, die Revision dieser Regierungsvorschrift ist gegen die Agenda der Regierung. In den neuen Visionen der Joko Widodo Yusuf Kala Regierung, genannt Nawacita, steht es, dass die derzeitige Regierung einen Schwachenstaat ablehnt. Deshalb wird die derzeitige Regierung die Systemreformen und die Aufrechterhaltung des Rechts durchführen. Der Staat muss frei von Korruption sein, die Würde haben und das Vertrauen von der Gesellschaft gewinnen. Soweit Presseschau.
Sie kennen auch die Stimme Indonesiens über Audio-Streaming beim Website www.voi.co.id hören.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, herzlich willkommen zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. Folgende historische Ereignisse fanden an diesem Tag statt. Wir beginnen mit dem Feiertag Pangkalan Brandan aus die Feuersee. Das Ereignis hat ein Ziel, die Indonesier zu ermahnen, dass die Unabhängigkeit Indonesiens dank der Bekämpfung erhalten wird. Pangkalan Brandan ist die Oil Raffinery, gehört zu Indonesien, die in Langkat Nord Sumatra liegt. Am 21. Juli 1947 machte die alliierte Truppe mit Niederlanden eine Aggression im Bezirk von Nord-Sumatra. Am morgigen Tag fand diese Aggression in Pangkalan Brandan mit einem Ziel statt, die dortige Oil Raffinery zu übernehmen. Deswegen instruierte der Kommandant Division 10 der indonesischen Armee, um die Oil Raffinery zu zerstören. Die Verbrennung der Oil Raffinery Pangkalan Brandan, damit sie von Alliierten und Niederlanden nicht beherrscht wurde, begann mit dem Explodieren der großen Tanke und der Brennereigrundlage und Unternehmensgebäude der Oil Raffinery am 13. August 1947, circa um 3 Uhr frühmorgen. Nun kommen wir zum weiteren Ereignis, Republik Zentralafrika sagt die Unabhängigkeit. Republik Zentralafrika ist ein Land, das an Tschad, Sudan, Demokratische Republik Kongo und Kamerun grenzt. Früher war dieses Land die französische Kolonie mit dem Namen Ubangi-Shari, das die Unabhängigkeit am 13. August 1960 erreichte. Nach 3 Dekaden regierte endlich die unmilitärische Regierung in 1993. Trotzdem überstand diese Regierung nur für eine Dekade. Der Militärputsch, geleitet vom General François Bozize, stürzte im März 2003 die unmilitärische Regierung mit Ange Félix Patasse als Präsident und entstand die Wechselregierung dort. Nun kommen wir zum letzten Ereignis. Die Konstruktion der Berliner Mauer begann. Der Berliner Mauer war eine Grenzmauer vom Beton, die ab 13. August 1961 von DDR mit Walter Ulbricht als Leiter gebaut wurde. Es wurden auch die Gardetürme entlang der Mauer und das verbotene Gebiet mit Minen von dem Stacheldraht gebaut. DDR sagte, dass diese Mauer gebaut wurde, um die Bürger von faschistischen Elementen zu schützen, sodass sie eine kommunistische Regierung in Ostdeutschland bauen konnte. Trotzdem verwendete diese Mauer eigentlich, um mehrere fliehende Bevölkerungen von Ostberlin nach Westberlin zu verhindern. Das war Vergangenheit und Gegenwart für heute. Auf Wiederhören.
Sie kennen auch die Stimme Indonesiens über Audio Streaming beim Website www.voi.co.id hören. Im Blickpunkt Analyse der Nachrichten und der täglichen Ereignisse.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, herzlich willkommen zu unserem Programm Im Blickpunkt mit dem heutigen Thema Indonesien drängt die Welt zur Verhinderung der Terrorismusfinanzierung. Es sei der internationalen Gemeinschaft verpflichtet, den Terroranschlag mit der Finanzierung zu verhindern. So sagte Vizeaußenminister Abdurrahman Muhammad Fakhir bei der Eröffnung der zweiten Konferenz der Terrorismusverhinderung am Mittwoch in Nusa Dua, Bali. Diese Konferenz wurde während des internationalen Treffens der Terrorismusbewältigung veranstaltet. Muhammad Fakhir sagte, dass die Verhinderung der Terrorismusfinanzierung mit der Ordnung der Regionalrisikobewertung, der Verstärkung der Zusammenarbeit zwischen den Finanzierungselementen und der Entwicklung der Ausbildung durchgeführt werden könne. Fakhir ermahnte, dass die Terrorismusbedrohung weiterhin steigere. Er erklärte, in 2014 gab es 32.000 Todesopfer trotz des Terroranschlags in einigen Ländern, 80% höher als letztes Jahr. Inzwischen sagte der Leiter der Erstattungs- und Analysezentrums der Finanztransaktion oder PPATK, Muhammad Yusuf, dass sich der Modus von der Terrorismusfinanzierung immer noch entwickle. PPATK achtet heutzutage auf die Terrorismusfinanzierung in Form von Spende durch eine Organisation, weil die Finanzierung mit Transfer ganz identifizierbar. Deswegen hielt PPATK eine Regel, damit es dem Empfänger die Klarifikation geben muss. Yusuf erklärte weiter, die meisten Finanzierung für Terrorismus stamme von 10 Ländern, unter anderem die Länder im Mittleren Osten und die Nachbarländer. PPATK markierte das indizierte Gebiet, das die Finanzierung für Terroranschlag erhielt. Yusuf sagte weiter, die meisten Terroristen verwendeten keinen Transfer, außer ganz dringend und es gäbe keine anderen Möglichkeiten. Heutzutage bespricht PPATK immer noch sehr aktiv das Gesetz der Cash-Transfer-Grenze und die Betrachtung der verdächtigen Finanzierung einschließlich für die Terrorismusfinanzierung zu vereinfachen. Außerdem gibt PPATK den Zollbeamten eine Freiheit, die Leute einschließlich des Geldes außer der Waren zu untersuchen. Das war Im Blickpunkt für heute. Auf Wiederhören.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, di Internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, presented Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.125, 11.780 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.co.id hören.
Hören Sie verschiedene Informationen über indonesische Kunst und Kultur im Programm Wunder Indonesiens.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, wir treffen uns wieder bei unserem Programm Wunderbares Indonesiens. Heute stellen wir Ihnen auf dem Fluss Ayung in Baliflösen vor. So bleiben Sie noch bei uns in der Stimme Indonesiens. Außer über die Kurzwelle können Sie auch unsere Sendung durch die Webseite in www.voi.co.id hören. Liebe Zuhörer, in Bali können die Touristen nicht nur die Schönheit genießen, sondern auch Sport mit Adrenalin treiben. Ein Beispiel dazu ist Flössen. Eines der besten und beliebtesten Plätze zum Flössen in Bali ist auf dem Fluss Ayung. Dieses Reiseziel ist immer voll mit den lokalen und ausländischen Touristen, besonders vor dem Weihnachten und Neujahr, in den Ferien und in anderen freien Tagen. Deswegen müssen Sie Zeit wirklich organisieren und darauf gut vorbereiten. Obwohl es eigentlich viele Flüsse zum Flössen in Bali gibt, bietet der Fluss Ayung eine sehr andere Sensation an. Weil dieser Fluss einige Stromschnellen mit Herausforderungen und Adrenalin hat. Die Entfernung zum Flössen ist ca. 12 km und kann in 2 Stunden erreicht werden. Außerdem können Sie beim Flössen die schöne Landschaft genießen, wie grüne Bäume und kleine Wasserfälle, die sehr geeignet zum Fotografieren sind. Außerdem gibt es auch die schöne Schnitzerei mit 200 Meter lang von den Künstlern in Ubud. Liebe Zuhörer, Ubud ist eines der Reiseziele in Bali. Vom Flughafen Ngurah Rai bis zu Ubud brauchen Sie eine Stunde. Der Fluss Ayung liegt im Kleinbezirk Payangan, Ubud, Gianyar, Bali. Bevor Sie dort flössen, werden Sie zuerst die Unterrichtung von dem Expertentrainer gegeben. Er stellt Ihnen die verwendeten Mittel vor, wie die Schwimmbuoy, das Ruder, das aufblasbare Boot, Schiedsposition auf dem Boot, Rettungsweise und viel andere. Auf einem Boot gibt es 4 Personen und einen Trainer. Für Kinder machen Sie keine Sorge, denn es gibt bestimmten Platz, trotzdem müssen Sie noch von Eltern begleitet werden. Sie müssen vor dem Flössen 100 Treppen zum Fluss aussteigen. Nach dem Flössen werden hier den Platz zum Ausruhen, den Ersatzraum und Badezimmer angeboten und dann wird mit dem Mittagessen weitergemacht. Liebe Zuhörer, der Fluss Ayung hat die niedrige Schwierigkeitsstufe. Deshalb ist dieser Fluss für Anfänger, besonders Kinder, geeignet. Wenn Sie Urlaub in Bali machen, bestimmen Sie Zeit hier zum Flössen mit der Familie. Treffen wir uns nächstes Mal mit anderen interessanten Themen. Auf Wiederhören!
Das Programm Die Vielfalt Indonesiens ist ein Programm, das den Zuhörern vielfältige gegenwärtige Informationen über Indonesien präsentiert.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, wir treffen uns wieder bei unserem Programm Dies und Das. Pangkalan Brandan liegt in Nord-Sumatra, besonders im Osten des Strandes von der Insel Sumatra, ca. 60 Kilometer nördlich der Stadt Binjai entfernt. Beim Weltkrieg wurden die dortigen Einrichtungen von Japan zerstört, von Alliierten bombardiert sowie von der republischen Truppe nochmal zerstört. Wieso? Das heutige Programm nimmt das Thema Pangkalan Brandan als die Feuersee. Liebe Zuhörer, der Entdecker der ersten Ölraffinerie in Pangkalan Brandan, und zwar die Ölraffinerie Telaga Said, war ein Niederländer namens Eiliko Janszoon Tjelker in 1884. Die Ölraffinerie Telaga Said ist die erste Ölraffinerie in Indonesien und die zweite in der Welt nach USA. Diese Ölraffinerie hat einen historischen Aspekt für die Bekämpfung Indonesiens von der Unabhängigkeit und für die nationale Ölraffinerie oder Pertamina. Diese Ölraffinerie erlebte dreimal vom Verbrennungsereignis. Die Verbrennung und Zerstörung der Produktionseinrichtungen in Langkat, und zwar die erste Ölraffinerie Pangkalan Brandan und Pangkalan Susu, wurden von Niederlanden vor der Aggression der japanischen Armee durchgeführt, aber weil im Eile gemacht wurde, war der Schaden nicht so schwer wie die zweite Verbrennung. Dieses Ereignis fand vom 9. bis zum 11. Februar 1942 statt. Diese Verbrennung hatte ein Ziel, die japanische Beherrschung von Großasien in Indonesien zu vermeiden. Die zweite Verbrennung wurde am 13. August 1947 von der PMC-Truppe oder Plaatselijk Militair Kommandant durchgeführt. Diese Verbrennung begann mit der Explosion der großen Tanken, der Brennereigrundlage und Ölraffinerie. Gebäuden ca. um 3 Uhr frühmorgen, dann wurde Brandan als die Feuersee. Dieses zweite Ereignis verursachte alle Installationen und Ölindustrieeinrichtungen in Pangkalan Brandan, einschließlich der Geschäfte und Volkshäuser, waren schwer zerstört. Liebe Zuhörer, die dritte Verbrennung wurde von Indonesien am 19. Dezember 1948 durchgeführt, als die niederländische Armee die zweite militärische Aggression in Indonesien machte. Die Auswirkung dieses Ereignisses war, dass alle Ölraffinerien in Pangkalan Brandan Trümmer wurden und sowas verlassen wurden. Die Verbrennung Brandans ist als Beweis der Begeisterung von den Kämpfern für die Unabhängigkeit Indonesiens. Dieses Ereignis war eine Taktik und Strategie von der indonesischen Truppe, damit die niederländische Truppe keinen Erfolg hatte, Indonesien zu beherrschen. Das war dies und das für heute. treffen wir uns nächstes Mal mit anderen interessanten Themen. Auf Wiederhören.
Morgen, wir treffen uns wieder mit dem gleichen Programm, aber mit anderen Informationen über Indonesien.
Musikregenbogen, verschiedene Musikarten von der Stimme Indonesiens.
Liebe treue Zuhörer der Stimme Indonesiens, wir treffen uns wieder bei unserem Programm Musikregenbogen. Heute präsentieren wir Ihnen einen neuen Sänger namens Bayu Rissa. Zuerst hören Sie mal das erste Lied von ihm mit dem Titel Ku Ada Untukmu oder Ich bin da für dich. Viel Spaß dabei!
Ku terus bertanya, ku dekat.
Zuhörer, dieses vorgespielte Lied wurde im Mai veröffentlicht und von Josef Scharoff produziert. Die Musik wird Soul und R&B arrangiert und von den Liedern Motown inspiriert. Trotzdem schrieb Bayou die Lyrik selbst. Dieses Lied erzählt über einen engen Freund, der immer da ist. Bayou Purwadi Risakota begann seine Karriere in 2006 mit der Vokalgruppe Pasto. Dann trat er davon aus und wählte die Solo-Karriere. In 2010 wurde er das erste Solo-Album mit dem Titel Percaya oder Glauben veröffentlicht und er kollaborierte mit Rai, der Sänger von der Gruppe Ran. Nun genießen Sie das Lied Percaya. Viel Spaß beim Zuhören.
Percaya.
Dieses Lied ist von seiner eigenen Erfahrung inspiriert. Er sieht und erfährt die Bekämpfung von der Kinder, die an dem Krebs leiden, um zu überleben. Ihre hohe Begeisterung gegen die schwere Krankheit bewegt die Seele von Bayou, die moralische Unterstützung in einem Lied zu geben. Dieses Lied hat das Genre Elektropop oder Dance mit verschiedenen frischen und dynamischen Musikelementen. Das Lied Verzeiher gehört zum ersten Album mit dem Titel Rise und Start Again, veröffentlicht von Singitos Record. Dank dieses Liedes ist Bayou in der indonesischen Musikindustrie bekannt. Er wurde dann das zweite Lied mit dem Titel Sela publiziert. Dieses Lied erzählt über jemanden, der sich bei seiner Freundin entschuldigt und er bittet um die Zeit, um seinen Fehler zu verbessern. Okay, liebe Zuhörer, bevor wir uns von Ihnen verabschieden, spielen wir Ihnen zwei Lieder von Bayou vor, und zwar Sela und Berhenti untuk mencari oder Halten zu suchen. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung und auf Wiederhören.
Yeah.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia di Internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta presented Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.125, 11.780 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
Dan ku melihat jauh ke sana tanpa suara rindukan senja. Kata-kata yang dahulu tak terucap kini terucap sudah. Bagai melepas cinta, hati yang cerita suka dan duka. Bagai semua yang rindukan surga. Mentari pagi telah ganti senja, cahayanya tenggelam, bintang hias si malam.
Merasakan cinta di hati, takkan ada yang tersembunyi. Di antara semua janji kau telah memberi sebuah pelangi. Wajah yang selalu menjadi harapan untuk dijalani. Akan tiba masa nanti kita berhenti untuk mencari.
King, I'm a legend, the story is legendary. Only us are revolutionary. No need no words to tell me, action speaks louder than the gun. Unsung hero, poetry, never winning, granted, but looking for it. Back and forth with fighting, cause it finds me, makes me understand that peace of mind is a gift. Give me a reason to rise, give me a chance to shine. There's a price for everything, but time and time is not everything. Love is, so for the love's glory, I'll be spitting this.
Die Stimme Indonesiens über Audio Streaming beim Website www.voi.go.id hören.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Richten Sie Ihre Kritik und Meinungen in de.voi.co.id oder richten Sie Ihren Brief an Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat, Nummer 4-5 Jakarta, oder PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonesia. Außerdem vereinigen Sie sich mit uns im Facebook und im Twitter von Voice of Indonesia, VOI Indonesia.